Also mein Name ist Christian Behrendt, ich arbeite für die B1 Systems. In dem Vortrag heute geht es um Vagrant. Ich habe keine Slides, also wir machen halt Live-Demo. Also ich denke mal, man kann bei Vagrant, wenn man sich so anguckt, dass man einfach am besten ein Gefühl dafür bekommt, was man damit machen kann nachher und wofür es sinnvoll ist. Und deswegen habe ich mir die Slides erspart. Vagrant ist von HashiCorp, ist eine Softwarefirma aus den USA. Und es geht primär darum, dass man hier reproduzierbare, leichtgewichtige, portable Entwicklungsumgebungen damit erstellen kann. Sprich, was man möchte ist, man hat irgendwie Code und man möchte dafür eine Entwicklungsumgebung haben. Das Problem ist, was man oft hat, man hat nur den Code und muss sich die Entwicklungsumgebung erstmal selber irgendwie aufbauen. Und das funktioniert halt normalerweise nicht. Das heißt, es dauert irgendwie viel Zeit, man hat das Projekt hat irgendwie eine Abhängigkeit nicht dokumentiert oder man hat gerade kein virtuelles System zur Hand oder muss das erst manuell installieren und so weiter. Das heißt, was man eigentlich möchte, ist, man möchte das Repository auschecken, zum Beispiel, von GitHub. Moment, ich muss schnell. Also ich habe meinen Code, ich möchte den auschecken, ich möchte jetzt damit irgendwie testen. Ich nehme jetzt Terraform als Beispiel, das ist ein anderes Projekt von der gleichen Firma und ich möchte damit irgendwie entwickeln und so weiter, ich möchte aber nicht erst hingehen und das irgendwie manuell alles irgendwo per Hand installieren und so weiter, sondern ich möchte einfach einen Befehl machen und anschließend soll das Ganze laufen und dafür gibt es eben Vagrant. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach das Terraform Repository auf GitHub und wenn man jetzt hier guckt, da liegt dann hier ein Vagrant-File drin und in diesem Vagrant-File ist einfach die Entwicklungsumgebung geschrieben, die ich nachher brauche, um eben mit Terraform das kompilieren zu können, um es ausführen zu können und so weiter. Und vom Prinzip her ist das einfach Ruby, das heißt, wir haben unten die Basiskonfiguration für Vagrant und anschließend wird in diesem Vagrant-File einfach definiert, wie die Entwicklungsumgebung aufgebaut werden soll. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, wir definieren eine Box, also bei Vagrant sind Boxen, das sind einfach vorgefertigte Machine-Images, also zum Beispiel Ubuntu, oder jede Distribution, die es halt gibt, kann man da halt sich definieren als Maschinenblob. Und man kann Hostname setzen, man kann Provisioner benutzen, man kann die Ressourcen definieren, man kann dann irgendwie Files in das virtuelle System reinsynchronisieren und so weiter. Das heißt aber, der Startpunkt, den man für Vagrant immer braucht, ist, man installiert sich erstmal Vagrant. Vagrant kommt daher als Binary Blob, den man sich hier einfach runterladen kann für als Debian-Paket, RPM-Paket, macOS und Windows. Man den installiert man entsprechend und anschließend braucht man noch eine Virtualisierung. Das ist per Default VirtualBox. Man kann aber auch zum Beispiel VMware nehmen, wobei VMware, das Plugin, ist kostenpflichtig. Also das ist ein Teil, wo HashiCorp sein Geld mit verdient. Und also normalerweise, also wir nehmen immer VirtualBox bei uns und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das heißt, man installiert sich noch ein VirtualBox mit auf dem Server drauf oder auf die Workstation drauf und hat eben anschließend schon eine funktionsfähige Vagrant-Umgebung. Was man dann noch braucht, sind diese Boxen. Die Boxen, die sind auf Atlas. Atlas ist eine Plattform von HashiCorp, auf der eben diese Machine-Images geteilt werden können. Und Moment. Achso, ich habe vielleicht noch die Outline, also was ich heute zeige, das habe ich bei mir hier auf das GitHub-Repository draufgeladen. Also hier sind die ganzen Beispieldateien drin in den Ordnern und hier ist auch dann nochmal so ein ASCII-Doc-Dokument und das ist im Endeffekt dann hier dieses Dokument. Also das sind im Endeffekt die einzelnen Sachen, die ich jetzt gleich zeige, mit entsprechenden Ein- und Ausgaben dokumentiert, damit ich mir das nicht alles merken muss. Und weil hier ist nämlich auch der Link auf die Suche, auf diesem Atlas. So, das heißt, wir haben hier eben diverse Boxen von diversen Anbietern, also Ubuntu bietet zum Beispiel offizielle Images an, die direkt von Ubuntu gebaut werden, bereitgestellt werden. Es gibt von Chef gibt's ein Projekt, Bento nennt sich das, die eben diverse QA-Systeme von sich aus bereitstellen, mit denen sie immer ihre Chef-QA durchführen. Und dann gibt's noch Boxcutter, mit dem man auch nochmal Images bauen kann und auch runterladen kann. Aber generell findet man eigentlich zu jeder gängigen Distribution hier drauf auch ein Image, das man benutzen kann. Und wenn man dem Ganzen nicht vertraut, dann kann man sich die Images eben lokal auch selber bauen. Das zeige ich nachher noch, und die dann entsprechend weiterverwenden. Wenn man jetzt mit Vagrant anfangen will, muss man im Endeffekt einfach, man braucht dieses Vagrant-File und das initialisiert man sich einfach mit Vagrant init und dann eben entsprechend einfach den Namen von dem Image, ja, mit Y. Und man hat anschließend hier ein minimales Vagrant-File. Einfach, das ist, wie gesagt, Ruby-Syntax. Und wir definieren uns jetzt hier ein Konfigurationsobjekt. Das heißt, wir machen mit Vagrant.configure in API Version 2 irgendwas. Und zwar möchten wir jetzt einfach nur die VM-Box Ubuntu Trusty 64 eben benutzen. Wenn ich jetzt, kann ich das schon starten, dann würde der entsprechend diese Ubuntu Trusty 64-Box von der Atlas Cloud runterladen, würde die auf dem System dann entsprechend kopieren, dann ein neues virtuelles System anstarten. Das heißt, man kann sich hier einmal die auf dem System verfügbaren Boxen anzeigen lassen. Jetzt kann ich hier mal die Box entfernen, damit man den Download-Prozess gleich sieht. Macht jetzt einfach ein Vagrant ab und anschließend wird eben entsprechend die jetzt von Atlas dieses Machine-Image runtergezogen und das dauert jetzt einen Moment. Genau. Und anschließend wird das jetzt eben einfach auf VirtualBox eine neue VM erstellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ja, ist noch nicht da. Genau. Und haben jetzt hier entsprechend eben unser neues virtuelles System. Jetzt wird das initialisiert, das heißt, der hat jetzt eben einen Host-Adapter reingeschoben, macht ein Port-Forwarding von Port 22 auf dem Gastsystem, was er erstellt hat, auf Port 2222, damit wir uns per SSH drauf verbinden können, bootet jetzt die Instanz und loggt sich dann auf die Instanz ein und setzt dann nochmal den Host-Name oder würde irgendwelche Provisioning-Skripts ausführen, injected einen SSH-Key, damit wir uns auch gleich drauf verbinden können und synchronisiert noch die Dateien rüber. Das war's schon. Das heißt, wir können jetzt eben anschließend mit Vagrant SSH einfach uns auf das System einloggen und haben jetzt eben ein Ubuntu Trusty 64, mit dem wir entsprechend dann arbeiten können. Das ist so, so startet immer jetzt im Endeffekt. Was man jetzt machen kann ist, also wir haben es jetzt konfiguriert, wir haben es hochgefahren, wir haben uns darauf verbunden. Man kann sich jetzt auch noch manuell verbinden. Das heißt, wir können uns hier mit ssh-config einfach die Konfigurationsdatei angucken, die jetzt eben für dieses virtuelle System genutzt wurde und könnten jetzt über diese uns auch direkt per SSH eben mit dem virtuellen System auch auf dem Host verbinden. Das heißt, wir sind nicht auf dieses Vagrant SSH angewiesen, sondern können dann eben auch irgendwie mit S-Copy direkt auf das virtuelle System drauf zugreifen und damit arbeiten. Aber immer an Localhost erstmal dran gebunden. Was man jetzt machen kann, ist natürlich, man kann es abschalten wieder. Das heißt, die VM wird entsprechend wieder runtergefahren. Ups. Und dann, bitte? Destroy ist, runterfahren und kaputt machen. Also es gibt auch noch, Vagrant Halt. Das würde halt wirklich runterfahren. Und es gibt noch einen Vagrant Suspend, wo er dann entsprechend den Machine State speichert. Und dann kann man mit Suspend dann entsprechend mit Resume wieder nachstarten. Aber also Destroy würde halt wirklich die VM zerstören und genau. Genau, das Erste, was man machen möchte, ist natürlich, man möchte dem Ganzen einen schönen Hostname geben. Das heißt, man hat eben die Möglichkeit, über diese Konfigurationsobjekte jetzt auf diverse Parameter von diesen VMs zuzugreifen. Ja. Also das Einfachste ist einfach jetzt erstmal ein Hostname zu setzen und man hat da eben eine ganze Latte von Einstellungsmöglichkeiten, die man auf so einer VM machen kann. Also man kann Boot-Timeout machen, wie lange soll das warten, bis es hochkommt, soll die Box aktualisiert werden und so weiter. Also man kann sich eben hier in dieser Dokumentation von Vagrant die ganzen einzelnen Parameter für dieses config.vm-Objekt entsprechend angucken und entsprechend auch setzen. Das heißt, wir werden da nicht groß drauf rückgreifen. Wir werden noch nachher noch hier vm.network uns angucken, wie man eben weitere Netzwerke an so eine Vagrant-Box mit dran bekommt. Und Provision wird man natürlich machen. Aber wer da nochmal irgendwelche Details braucht, kann, der findet da alle Parameter entsprechend aufgeführt. So, wenn wir die Box jetzt entsprechend starten würden, dann hättet ihr dann eben den Hostname Vagrant gesetzt. Also nicht sonderlich spannend. Deswegen machen wir direkt mit dem nächsten Beispiel weiter. Und zwar Ressourcen anpassen. Also normalerweise so eine Vagrant-Box, wenn man die runterlädt von Atlas, dann kommt die schon mit einem mitgelieferten Vagrant-File. Und normalerweise sind da die Ressourcen innen drin relativ gering. Das heißt, die VirtualBox von Ubuntu hat irgendwas mit, ich glaube, 500 Megabyte RAM und eine CPU. Und das reicht halt für die wenigsten Sachen. Deswegen kann man sich entsprechend einfach mit diesem Provider-Objekt innerhalb von diesem Config-VM-Objekt auf die Ressourceneigenschaften von VirtualBox drauf zugreifen und könnt jetzt hier dann eben über Memory und CPUs entsprechend die für VirtualBox die Ressourcen anpassen. Hier gibt es auch wieder noch mehr Konfigurationsparameter, die man setzen kann, die jetzt aber auch nicht wirklich spannend sind. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt Vagrant auf einer Workstation betreibt, wird es eben normalerweise per Default in Headless gefahren. Das heißt, man sieht eben nicht die Ausgabe vom Screen. Man könnte jetzt eben, wenn man zum Beispiel das GUI auf True setzt, entsprechend das Ganze in einem Nicht-Headless-Status fahren, dass dann von VirtualBox direkt der Screen mit hochkommt. Oder man kann, ja, also die ganzen Sachen, die man eben mit dem VBox Manager auch durchführen kann, entsprechend auch über dieses Provider-Objekt mit ausführen. Das heißt, indem man einfach dieses V-Customize hinten dran mit dem Modify-VM-Comment zum Beispiel, das wäre dann einfach eben das Comment, was man hier auf den hiermit auch draufschmeißt und kann dann darüber auch die ganzen einzelnen Parameter und Optionen von diesem VBox-Manage über Vagrant ausführen und anpassen. Genau, das ist jetzt auch mit hier drin. So, das heißt, genau, jetzt haben wir unser virtuelles System auf dem Hypervisor gestartet und wir kommen da irgendwie per Localhost auch dran. Das bringt uns aber erstmal noch nichts. Das heißt, wir wollen ja auch irgendwie nachher irgendwas auf dem virtuellen System installieren und ausführen. Das heißt, man hat bei Vagrant dann eben die Möglichkeit, sogenannte Forwarded Ports zu machen. Das heißt, wir haben unser Hypervisor-System und auf dem können wir die Ports definieren, jetzt hier zum Beispiel 8080 und sagen, dass dieser Port 8080 auf dem Hypervisor-System auf das interne System, auf das Gastsystem auf Port 80 entsprechend weitergeleitet werden soll. So dass man dann nachher eben einfach, wenn wir das System hochgefahren haben und jetzt zum Beispiel innerhalb von der Instanz einen Webserver installieren, dann würde das dann eben über den externen Hypervisor über Port 8080 entsprechend dann der Webserver erreichbar sein. Und so kann man dann eben einfach hier drinnen sich seine Web-Applikation zum Beispiel installieren und vorkonfigurieren und anschließend, wenn man im GitHub-Repository das Vagrant App ausgeführt hat, dann nachher auf der lokalen Workstation auf Port 8080 und dann kommt man eben innen drinnen auf dem Webserver einfach wieder raus. Was man auch machen kann, wenn das hier gebucht wird, also ist da. Genau, man sieht jetzt hier auch diesen Hostname, den wir eben in dem vorherigen Beispiel gesetzt haben, dass der jetzt eben auf Vagrant ist und dass wir hier auch entsprechend jetzt den 1 GB RAM haben. Also das ist die eine Möglichkeit, auf virtuelle Systeme eben innerhalb, also auf Diensten darauf zuzugreifen. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben zusätzliche Netzwerke an die virtuellen Systeme dranhängt. Das heißt per Default, also ich muss auch per sudo. Per Default habe ich hier drinne dieses ganz normale kleine Standardnetzwerk, dieses 10.0.2.15, was man auch von KVM kennt. Also hier, das ist einfach auf Ethernet 0 mit eingeklemmt und man kann jetzt eben auch einfach hingehen und kann sich hier oben ein weiteres Private Network mit dran definieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier dieses Vagrant-File starten würden, hätten wir eben noch ein Ethernet 1 wäre es von der Nummerierung her, wo dann eben in dem 192er-Netz mit reingehängt ist. Und da kann man beliebig viele Netzwerke mit dranhängen, so viele VirtualBox entsprechend unterstützt und kann auf die dann auch über das lokale System auf diese IP-Range wieder drauf zugreifen. Oder man könnte sich auch dieses Private Network jetzt an eine Bridge dranhängen, das auf dem Hypervisor draufläuft, und kann dann auch über extern auf dieses System dann entsprechend drauf zugreifen. Ja. Nee, das macht automatisch. Genau, man kann es auch erstellen, also es geht auch. Moment. Also per Default erstellt er das einfach. Genau, man dann hier dieses Host-Only-Netzwerk. Und das macht man einfach hier, wenn man dieses VirtualBox.net explizit auf True setzt. Ja. Und das andere wäre eben, andersrum, Entschuldigung. Wenn er das auf True setzt, dann nimmt er ein internes Netzwerk, ansonsten nimmt er ein Host-Only-Netzwerk. Also das ist im Endeffekt beides ungefähr das Gleiche. Und was man machen kann, ist, man kann sich ein Netzwerk auch vorerstellen und kann dem dann hier aber auch den Namen mitgeben. Ja. Das heißt, wenn ich hier, kann ich mir auf VirtualBox-Seite schon mal ein internes Netzwerk anlegen, gebe dem Ganzen den Namen Testing, dann würde Vagrant das existierende Netzwerk entsprechend mit weiter nutzen. Wenn es aber nicht, wenn es einfach nicht gesetzt wird, dann legt er das manuell an und wird es dann auch wieder abräumen, wenn er die Instanz entsprechend wieder runterfährt. Also es ist ganz gut, wenn man Vagrant dann zum Beispiel mit einem existierenden VMs irgendwie zusammen verheiraten will. Dafür kann man das dann gut verwenden. Genau, also wir haben jetzt, also ich mache jetzt hier einfach nur kurz einen Webserver drauf, der dann per Default hoffentlich auf Port 80 läuft. Und ich kann dann eben entsprechend über mein Hypervisor-System über Port 8080 auf diese Webseite jetzt drauf zugreifen, die jetzt eben innerhalb von meinem virtuellen System läuft. Ja, also das wäre jetzt eben eine der Möglichkeiten, um auf einen Dienst, der wirklich auf dem virtuellen System angeboten wird, dann auch den Zugriff machen zu können. Genau, wenn man das hier, starte ich jetzt noch einmal. Das ist zwar jetzt so schon ganz nett, allerdings muss man darüber dann eben auch den kompletten Hostname und weitergeben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kunden habt und ihr wollt ihm irgendwas vorführen, gibt es eben noch die andere Möglichkeit. Und zwar kann man über diese Atlas Cloud, wenn man da einen Account hat, kann man sich da mit Vagrant Login einloggen und kann anschließend, das ist noch ein Fehler, den man auch beachten sollte. Das sage ich gleich. Man kann einfach über Vagrant Share einmal die SSH-Session exponieren über einen Port, der nachher über die Atlas Cloud läuft. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, bekomme ich hier entsprechend gleich meine URL, mein Namen zurückgegeben. Und jetzt kann ich mich von irgendeinem anderen System aus über diese ID mit meinem virtuellen System verbinden. Das heißt, ich habe einfach, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein anderes System habe, kann ich jetzt Vagrant Connect machen, gebe den Namen mit und bin jetzt auch wieder auf diesem virtuellen System mit drauf verbunden gleich. Macht er jetzt aber nicht. So. Und jetzt bin ich eben einfach wieder auf mein virtuelles System draufgesprungen über die Atlas Cloud. Das heißt, so kann man eben einfach, wenn ich jetzt nachher einen Kunden habe und ich habe irgendein Problem zum Beispiel mit einer Entwicklungsumgebung, die ich für den gebaut habe, dann kann ich dem Kunden einfach jetzt nur diesen Namen schicken und er kann sich dann eben mit seiner Vagrant-System auf seiner Workstation zum Beispiel mit per SSH auf meine virtuelle Instanz drauf einloggen und kann da dann irgendwelche Sachen machen und anschließend könnte ich jetzt auch einfach hier drüben wieder das Ganze stoppen und dann fliegt der hier auch drüben auch wieder auf der virtuellen Instanz raus. Das ist, ja, Moment, das, ja, die funktioniert auch. Und das ist das andere Schöne, das heißt, ich habe ja mein Webserver oben drauf laufen, mit Port 80, der vorgeworden wird auf Port 8080 und ich kann entsprechend auch diesen Port weiterreichen. Das heißt, das mache ich aber anders, dann mache ich einfach nur einen Vagrant Share. Das heißt, ich möchte jetzt kein SSH weitergeben, sondern der Kunde soll einfach nur per HTTP drauf zugreifen können. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, über diese URL auf dieses virtuelle System drauf zuzugreifen. Ja. Und so kann man dann eben dem Kunden, weiß ich nicht, irgendwelche Zwischenstände von der Entwicklung zeigen oder dass ein UX-Designer irgendwie dann sein Webinterface zur Verfügung gestellt bekommt und hat dann die Möglichkeit, eben über so eine externe URL direkt auf das virtuelle System zuzugreifen. Und man muss sich nicht irgendwelche Gedanken machen, wie kommt denn jetzt irgendwie der Kunde von außen in mein internes Netzwerk und hin und her. Das heißt, man muss eben nur Zugriff auf diese Atlas Cloud haben und kann darüber dann diesen Austausch von den Verbindungen entsprechend auch machen. Also bei HTTP jetzt nicht. Was ich jetzt machen kann, wenn ich die SSH-Verbindung mache, ich habe jetzt hier einfach SSH No Password gemacht und da kannst du entsprechend ein Passwort verlangen. Und was auch noch ganz schön ist, man kann auch machen, SSH Once ist das, glaube ich, genau hier, dass eben wirklich nur einmal eine Verbindung von außen zugelassen wird. Das heißt, man schickt dann die Mail entsprechend an den Kunden, der verbindet sich per SSH und anschließend wird aber nicht nochmal eine zweite Verbindung zugelassen. So, dass man dann jetzt eben entsprechend, also wenn ich das jetzt hier gemacht hätte, dann hätten sich jetzt 10 Leute drauf verbinden können, mit dem Once hätte sich eben nur der erste drauf verbinden können. Und die Verbindung ist eben auch immer nur so lange offen, solange ich dieses Vagrant Share auch aktiv hier laufen habe. So, normalerweise läuft dann die Instanz wirklich nur auf dem Localhost, sodass eben keine externe Verbindung irgendwie drauf möglich ist. Genau. Ja, was man hier noch gesehen hat, ja, wir kriegen das wieder runter. Wenn man auf einem Hypervisor-System eben versucht, diesen 8080-Port zweimal auf den Port 80 auf dem Host umzuleiten, dann funktioniert das eben nicht. Das heißt, wir haben ja hier eine laufende Instanz momentan. Das kann man sich mit Vagrant Status anzeigen lassen. Das heißt, in dieser Instanz forwarden wir den Port 8080 schon auf den Port 80 vom Hypervisor. Und wir haben jetzt hier versucht, das andere Beispiel zu starten, in dem eben auch dieser Port 8080 umgeleitet wird. Und entsprechend bekommt man dann hier eben den Hinweis, dass der Port schon genutzt wird und das Ganze eben nicht nochmal möglich ist. Das heißt, man muss hier eben erst die Instanz einmal runterholen, bevor man dann eben das gleiche Port Forwarding nochmal machen kann. Genau, das dauert einen Moment, bis es oben ist. Genau, Sharing Packaging. Genau, was jetzt, das müssen wir kurz warten, bis es oben ist. Genau, was man jetzt hier eben sieht, ist dieses zweite Netzwerk, was wir eingerichtet haben. Das heißt, hier würde entsprechend eben das zweite Network-Device reingehängt, was dann automatisch auch von Vagrant schon mit einer statischen IP-Adresse entsprechend konfiguriert wird. Man hat dann die Möglichkeit, dann eben auch auszuwählen, dass das Netzwerk-Device nicht konfiguriert wird, beziehungsweise dass eben noch ein DHCP-Server mit reingehängt wird und das Ganze dann per DHCP gemacht wird. Per Default wird das immer statisch konfiguriert, das neue Netzwerk-Device. Was man jetzt noch hat, was auch sehr schick ist, Vagrant ist ja primär dafür da, dass man eben Entwicklungsumgebung für irgendwelche Software bereitstellt, die auch schon im Repository drin ist. Das heißt, wir starten das virtuelle System, wir müssen jetzt ja auch irgendwie auf den Code drauf zugreifen können. Und dafür benutzt Vagrant diese sogenannten Synced oder Shared Folders. Das heißt, man sieht hier, dass dieses Verzeichnis, in dem wir das Vagrant auch gestartet haben, auf Root Vagrant gemountet wurde. Das heißt, wir können jetzt hier einfach nach Vagrant gehen und haben hier entsprechend dann auch die Dateien drin, die in dem Verzeichnis, wo ich Vagrant gestartet habe, auch zur Verfügung gestellt werden. Und ich kann jetzt die hier auch drin verändern. Das heißt, wenn ich hier jetzt was ändere, dann würde das entsprechend auf dem Hypervisor auch wieder in dem Repository außen wieder rauskommen. Ich habe so dann eben die Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel hier mit meinem Git drauf arbeiten kann. Dann will ich mein Vagrant irgendwie hochfahren und teste da schnell was und mache eine Änderung, irgendwie ein Patch, kann anschließend das Vagrant wieder löschen und habe die geänderten Dateien aber immer noch in diesem Verzeichnis mit drinnen liegen und kann so dann eben schön auch irgendwelche Sachen direkt live testen oder ausprobieren und so weiter. Und man hat hier auch die Möglichkeit nochmal, sich eigene Verzeichnisse mit reinzuhängen. Das heißt, das Beispiel ist das 12. Das heißt hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel ein spezielles Verzeichnis nochmal, was irgendwo auf dem Hypervisor liegt, auf eine andere Destination innerhalb von der Instanz verschieben, kann ich mir auch nochmal mehrere Sync-Folders mit rein basteln. Das Ganze ist per Default, ist das das VBox FS. Das ist so ein Ding, was halt von VirtualBox mitkommt als Dateisystem. Man könnte jetzt aber hier auch eine NFS zum Beispiel benutzen oder per AirSync das Ganze machen, so dass man dann eben nicht unbedingt auf VirtualBox unten drunter angewiesen ist. Was man auch machen kann, ist, Vagrant ist normalerweise, die Kommandos sind immer bezogen auf das Verzeichnis, wo ich gerade drinne bin. Das heißt, wenn ich hier Vagrant Status mache, dann geht der davon aus, dass hier auch ein Vagrant-File drin ist, dass er eben gegenprüfen kann. Was es auch noch gibt, ist eben Vagrant Global Status. Mit dem kann ich dann eben anzeigen, was komplett auf diesem Hypervisor draufläuft. Das ist immer dann ganz praktisch, wenn man irgendwo vergessen hat, seine Vagrant-Instanzen wieder abzuräumen und irgendwann läuft der Hypervisor halt voll, dass man dann eben einfach identifizieren kann, in welchem Verzeichnis ich das gestartet habe. Und ich kann da dann eben entsprechend reingehen und kann die Instanzen aufräumen. Genau, gibt es Fragen so bis zu der Stelle, weil ich würde dann mit der Provisionierung weitermachen, wo es eigentlich interessant wird mit Vagrant. Ja.
Diese Cloud-Geschichten, um das über das Internet erreichbar zu machen, ist das auch nur so ein netter Google-Service oder ist das von der Seite?
Also du musst dir halt da ein Login holen, aber der kostet nichts. Also man kann sich auf dieser Atlas Cloud registrieren und man könnte dann auch über die Dienstleiste kaufen, ja, also irgendwelchen Private Storage und sowas. Aber jetzt nur dieser Share-Feature und ist kostenfrei. Ja. Was man eigentlich machen möchte mit Vagrant ist, man möchte halt eine Umgebung aufbauen. Dafür muss man ja auch noch eine Provisionierung durchführen. Das heißt, eigentlich ist dieses Maschinen hochbringen, Netzwerke dran kleben und so weiter eben nur die Vorbereitung, um letztlich dann die Provisionierung durchführen zu können. Es gibt diverse Möglichkeiten bei Vagrant. Ich zeige jetzt einfach mal drei Stück. Das heißt, die einfachste ist, wir kopieren einfach Dateien von dem Host-System auf eine Instanz obendrauf. Das macht man einfach mit diesem Aufruf. Das heißt, wir haben eben eine lokale Datei mit der Destination auf der virtuellen Instanz wieder, kopieren die einfach rum. Das Ganze wird dann einfach per S-Copy hochgeschoben. Ja gut, der Mehrwert ist irgendwie relativ gering davon, aber kann man machen. Was man eigentlich machen möchte, ist, man möchte Skripte ausführen. So, das kann man eben auch wieder über einen Provisioner machen, indem man einfach diesen Shell-Provisioner nimmt. In dem Ganzen kann man dann in Inline-Skript mitgeben. Das heißt, wir definieren einfach diesen Befehl, der entsprechend ausgeführt werden soll. Und während der Provisionierung von dem System wird dann der Befehl per SSH wieder auf dem System ausgeführt. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, packt man sich das Ganze eigentlich immer in eine Ruby-Variable rein, damit man eben nicht irgendwie so eine komische lange Zeile rausbekommt. Und man definiert sich sein Skript oben einfach und verwendet das hier unten dann als entsprechend als Inline-Parameter. Man kann so dann den Code, den man oben drin definiert hat, komplett ausführen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel von Terraform das Beispiel anguckt, die haben das so gemacht. Das heißt, die haben hier oben ihr Provisionierungsskript definiert, wie sie eben ihr Terraform, die Entwicklungsgebung vorbereiten mit irgendwelchem Shell-Zeugs. Und hier unten wird eben einfach einmal dieses Skript ausgeführt während der Provisionierung. Das ist im Endeffekt alles. Das heißt, was wir hier bei dem Beispiel sehen ist, dass wir hier ein important File rüber kopiert haben, das jetzt entsprechend auch lokal auf dem virtuellen System vorhanden ist. Und bei dem anderen Beispiel sehen wir im Endeffekt einfach nur die Echo-Ausgabe. Das Ganze ist aber auch nicht wirklich komfortabel. Das heißt, eigentlich möchte man das dann auch nicht innerhalb von dem Vagrant-File mit rüber migrieren, sondern man möchte das dann einfach in eine externe Datei mit reinschieben. Das heißt, man hat auch natürlich die Möglichkeit, einfach hier einen Skriptpfad mit anzugeben, sodass man eben anschließend da dieses Skript in die lokale Datei reinschiebt und Valgrind würde dann die Datei per SSH wieder auf die Instanz rüber kopieren und anschließend einfach die Datei auf dem virtuellen System ausführen. Und die Ausgabe würde dann aber in dem Moment genauso aussehen. So, das heißt, er hat jetzt das System hochgefahren, hat jetzt im ersten Schritt hier eben diese Datei rüberkopiert und im zweiten Schritt hat er den Provisioner Shell ausgeführt, hat dann eben das Inline-Skript ausgeführt und die Ausgabe ist dann einfach Hello Froscon und entsprechend würde er noch die diese eine Datei mit anlegen. Das hier ist ein Bug in Valgrind, der angeblich geschlossen ist. Genau, man muss hier einfach, also man kann noch die SSH-Shell mit definieren, dann würde jetzt eben diese Ausgabe entsprechend nicht mehr kommen. Also es ist eigentlich egal, aber es sieht immer unschön aus, wenn das da so rot im Output ist. Genau. Was man auch machen kann, ist, also man kann beliebige Provisioner nehmen. Also Shell ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Man hat noch die Möglichkeit, man kann Puppet verwenden, man hat Ansible, Salt, Chef, also irgendwie alles, was es so an gängigen Provisionern gibt, kann man entsprechend auch verwenden. Also ich habe ein Beispiel jetzt gemacht mit Ansible. Das heißt, wir können jetzt hier einfach, das heißt, wir haben hier oben ist unser Shell Provisioner. Wir haben jetzt hier einfach definiert, dass wir ein Ansible Playbook ausführen wollen. Und das würde genauso funktionieren. Das heißt, wir haben lokal einfach hier ein sehr einfaches Playbook liegen und das möchten wir jetzt eben auf dem virtuellen System entsprechend ausführen. Und wenn wir das Ganze starten, würde einfach jetzt wieder dieses Ansible Playbook rüber kopieren und würde das dann eben auf dem System ausführen. Wichtig ist, dass man den Ansible Provisioner auf dem Hypervisor entsprechend auch installieren muss. Das heißt, der generiert jetzt hier dynamisch einen Host-File für das Ansible. Das müsste hier drin liegen. Aber es kommt erst, wenn der Provisioner auch läuft. Und er führt dann einfach das Ansible auf dem Hypervisor auf, das dann eben entsprechend gegen die virtuellen Systeme auch ausgeführt wird. Genau, also jetzt müsste hier eigentlich, genau. Also er legt hier die Inventory-Datei ein, wo er dann eben entsprechend sagt, wo dieses System erreichbar ist, führt dann auf dem Hypervisor entsprechend das Ansible aus, was jetzt gerade hier oben läuft und würde jetzt eben gerade den Update-Cache aktualisieren und macht entsprechend danach eine Installation von dem VI. Das Schöne ist, also wenn man so ein Shell-Skript mehrmals hintereinander ausführt, dann passieren ja manchmal komische Dinge. Aber Ansible ist generell darauf ausgelegt, dass man es eben mehrmals ausführen kann. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch nochmal, einfach mit Valgrind Provision nur alle Provisionierungsschritte ausführen lassen. Und wir können jetzt hier auch explizit auswählen mit, dass wir jetzt eben nur den Ansible Provision dann nochmal drüber laufen lassen wollen. Und jetzt würde eben entsprechend der Ansible-Schritt auf dem laufenden System nochmal ein zweites Mal ausgeführt werden. Das heißt, wenn man jetzt hier irgendwelche Anpassungen macht im Playbook, keine Ahnung, nochmal ein zweites Paket installieren oder sowas. Und dann könnte man jetzt eben einfach nochmal den Provisionierungsschritt entsprechend ausführen lassen und der würde dann eben das zweite Paket jetzt dann im zweiten Schritt nochmal nachinstallieren. Das sollte man aber zum Beispiel mit dem, wenn man Shell Provisioner eben drin hat, eben nicht machen, weil das normalerweise nicht darauf ausgelegt ist, dass man es zweimal hintereinander ausführt. Also das Ansible prüft eben vorher explizit ab, ob es nochmal was machen soll oder nicht. Genau, und jetzt macht er hier eben nochmal den Schritt, den wir gerade hinzugefügt haben. Das VI hat er aber ja schon vorher installiert gehabt, entsprechend wird das eben nicht nochmal installiert. Und von der Ausführung her sieht das jetzt eben, wenn ich jetzt ein Puppet oder sowas nehme, nicht anders aus. Das heißt, man hat hier eine genau, hier hat man eine Auflistung von allen Provisionern, die eben in dem Default Paket mit drin sind, also CF Engine, diverse Chef-Möglichkeiten, Docker, Puppet, Salt. Und man hat jetzt auch noch die Möglichkeit, Plugins zu benutzen. Und hat hier dann auch nochmal die Möglichkeit, diverse Sachen nachzuinstallieren, die eben nicht im direkt bei Wakeframe mitgeliefert werden. Wo ist das? Share. Nee, das war. Genau, mal hier. Also da gibt es nochmal diverse Provider, also zum Beispiel für DigitalOcean oder AWS, Google Cloud Engine, Compute Engine oder LibVirt gibt es auch. Also ich kann eben auch mit KVM LibVirt auf dem lokalen Hypervisor arbeiten und das entsprechend integrieren und habe da die Möglichkeit dann, die Sachen einfach per Plugin nachzuinstallieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel OpenStack benutzen möchte als Backend, würde ich einfach Plugin install. Und jetzt würde der entsprechend eben das Wakeframe-Plugin installieren. Das kommt einfach als RubyGem daher. Und jetzt hat er eben entsprechend dieses Wakeframe OpenStack Provider als Plugin lokal installiert. Und man könnte das jetzt eben entsprechend als Provider benutzen. Ja. Und so kann man sich dann eben nochmal die fehlenden Provider, je nachdem welche Cloud man benutzt oder welchen Hypervisor man hat, nachinstallieren. Je nachdem, was man hinten dran hat als Provider, sieht dann die Bedienung ein bisschen anders aus. Also das hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel für den OpenStack-Provider. Und man hat jetzt hier eben andere Konfigurationsoptionen entsprechend. Bei VirtualBox muss ich ja keine Credentials mit angeben. Und wenn ich jetzt eben OpenStack mit hinten dran antreiben möchte, dann muss ich eben nochmal diverse Authentifizierungsparameter mit angeben oder sagen, welches Flavor ich benutzen möchte. Oder statt der Basebox, wie bei VirtualBox, habe ich jetzt eben einfach ein Image, was eben auf der OpenStack Cloud schon vorhanden ist. Und das muss man dann nochmal entsprechend spezifizieren. Was jetzt wichtig ist, wenn ich jetzt Wakeframe Up mache, wenn einen anderen Provider benutze, dann kann ich den entsprechend hinten mit angeben. Ja. Das heißt, jetzt sage ich eben einfach, ich möchte jetzt das Ganze eben auf meiner OpenStack Cloud oben drauf ausfahren und ich möchte jetzt das Ganze eben nicht mit VirtualBox ansteuern. Und entsprechend verbindet er sich jetzt mit der OpenStack Cloud in dem Fall, holt sich die ganzen Sachen, die er runter benötigt und würde jetzt dieses Wakeframe-File gegen die OpenStack Cloud ausführen. Wenn es denn funktioniert, das ist nur ein DevStack, was da irgendwie drauf läuft mit auf dem System. Das heißt, da hat er jetzt irgendeinen lokalen Fehler gemacht. Aber vom Prinzip her ist das der einzige Unterschied, den ich machen muss, um nachher mein Wakeframe-File für eine andere Umgebung hinten dran anzupassen. Das heißt, ich kann durchaus auch mehrere Provider in einem Wakeframe-File schon mit drin definieren. Ich könnte jetzt einen LibVirt noch mit drin haben und ich würde dann einfach hier Provider LibVirt mit angeben und könnte dann das gleiche Wakeframe-File auf VirtualBox laufen lassen, auf VMware, auf OpenStack, auf der Google Compute Engine und muss mich darum aber nicht kümmern, was der Entwickler jetzt eigentlich hat. Also das ist so einer der Vorteile, die man nachher hat, wenn man Wakeframe benutzt. Genau, was habe ich noch? Ah ja, genau. Und zwar, eine Maschine ist auch ziemlich langweilig, das heißt, man hat normalerweise in so einer Testumgebung immer mehrere Maschinen. Und entsprechend kann man sich auch, auch mehrere Maschinen in Wakeframe definieren. Also man hat sogenannte Multi-Machine-Environments. Und das sieht einfach so aus, dass man sich ein VM-Objekt im Endeffekt innerhalb von Ruby holt und das dann entsprechend wieder konfiguriert. Das heißt, wir sagen jetzt hier in dem Beispiel, setzen wir einfach irgendwelche Default-Parameter. Das heißt, wir möchten halt diese drei Provisioner-Schritte ausführen. Wir möchten auf jeder der Instanzen, die wir starten, ein synchronisierte Verzeichnis haben. Und anschließend definieren wir uns hier die erste Instanz, geben der entsprechend wieder einen Namen, machen ein Port-Forwarding, wir geben dem Ganzen eine IP-Adresse in einem privaten Netzwerk und machen das Ganze dann nochmal für eine zweite Instanz. Und das kann man beliebig fein sich ausbauen. Wenn man jetzt hier dann eben entsprechend reingeht, ist eigentlich der einzigste Unterschied, den man jetzt erstmal sieht, dass man hier eben das Ganze für zwei Maschinen hat. Und jetzt werden die ganzen Schritte, wo wir vorher für eine Maschine gemacht haben, entsprechend für zwei Schritte gemacht. Und das war es auch schon. Und so kann man sich da beliebig komplexe Umgebungen zusammenbauen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Wakeframe-Umgebung für OpenStack mit Packstack hinten drauf, wo dann eben fünf Knoten, glaube ich, drin sind mit ich weiß es gar nicht. Also das jetzt wäre so ein Vagrant-File für eben eine komplexere Umgebung, wo dann eben nochmal diverse Netzwerke hinten dran gehängt werden oder wo Block-Devices mit hinzugefügt werden oder wo eben auch einfach mehrere Instanzen vorhanden sind. Also da kommen nachher, ich glaube, 5 Instanzen sind. Und genau. Was man hier auch noch schön sieht, ist, dass man eben innerhalb von diesen Vagrant-Files auch immer Ruby-Code mitverwenden kann. Das heißt, ich habe hier oben, lade ich mir eine Konfigurationsdatei und die hole ich mir einfach aus einer YAML-Datei raus. Und ich kann dann auf diese ganzen Konfigurationsparameter auch einfach zugreifen. Das heißt, man kann das Ganze auch sehr dynamisch machen, indem ich hier zum Beispiel einfach beliebige Anzahl von Adressen für Compute-Knoten definiere und jeder dieser Adressen wird nachher ein virtuelles System. Das heißt, wenn ich nachher brauche ich das Vagrant-File gar nicht mehr anpassen, sondern ich kann einfach hier in meine Config-Datei reinschreiben, dass ich eben genau hier meine, weiß ich nicht, 20 Compute-Knoten virtualisiert betreiben möchte und entsprechend würde ich dann in dem Vagrant-File nachher auch 20 Compute-Instanzen erstellt bekommen. Das heißt, da hat man eben die Möglichkeit, komplett Ruby drinne zu benutzen und das entsprechend dann auch auszubauen. Genau, hier ist er beim zweiten Knoten mittlerweile. Das heißt, er hat jetzt hier die Provisionierung einmal für den ersten Knoten gemacht und macht das Ganze jetzt nochmal für den zweiten mit. Und was wir jetzt machen können, ist einfach, dass sich den Status einmal anguckt, dass wir jetzt eben ne, 2 Instanzen haben und jetzt können wir eben, wenn wir das versuchen, sagt er jetzt gleich, ah, Moment, ich weiß nicht auf welche. Genau. Und entsprechend kann man einfach den Namen mit angeben. Und würde jetzt eben entsprechend auf der ersten Instanz rauskommen. Und wenn man hier das Ganze unten macht mit ja, auf der zweiten Instanz. Und jetzt habe ich eben auch noch die Möglichkeit, also wenn ich jetzt die Instanzen ohne dem zusätzlichen Private Network aufgebaut hätte, dann hätte jetzt jede Instanz hier einfach nur seinen 10.0.2.15, worüber die natürlich nicht kommunizieren können. Und deswegen hat man jetzt hier eben auch die Möglichkeit von diesem Private Network. Das heißt, hier habe ich einmal meine 50.4 zugewiesen, hier einmal die 50.5 und entsprechend kann ich jetzt hier auf die andere Instanz dann auch mit rübergehen. Das heißt, wenn ich da, weiß ich nicht, eine Datenbank zum Beispiel auf dem oberen Knoten habe und auf dem unteren dann meinen Webserver, kann ich dann so entsprechend dann eben auch die Kommunikation zwischen den beiden Instanzen innerhalb von Vagrant dann auch herstellen. Und könnte dann zum Beispiel jetzt ein Porboard, ja, ach so, noch 5, ja, fast. Genau, ich bin auch, ich weiß nicht, habe ich noch was? Ah doch, das Wichtigste dann auch noch vielleicht, wie man diese Boxen baut. Und zwar, jetzt hat man irgendwas gemacht und man möchte das natürlich irgendwie dem Kunden, weiß ich nicht, zuschicken zum Beispiel. Jetzt könnte ich hier einfach mein Vagrant Package machen und das erstellt mir jetzt einfach, ach so, erstellt mir jetzt, also fährt die Instanz runter. Und anschließend zieht er einfach eine Kopie von dem Image, das er benutzt hat. Und dieses Image, was er gleich erstellt hat, da packt er noch so ein minimales Vagrant-File mit rein und das könnte ich dann wieder als neue Box importieren. Kann es dann entsprechend weiter benutzen. Also man kann auch durchaus zum Beispiel sich manuell ein System davor installieren mit irgendwelchen Sachen drauf und macht dann einen Export. Dann kann man es dem Kunden irgendwie als Download zur Verfügung stellen. Der Kunde startet es bei sich einfach und hat dadurch dann eben eine komplett fertige Entwicklungsumgebung bei sich schon dasteht. Das andere, was man machen kann, ist Packer zum Beispiel. Und damit kann man sich eben auch Vagrant-Boxen schon bauen. Das heißt, damit kann man komplett ein Kickstart zum Beispiel auf einem gestarteten virtuellen System ausführen und kann anschließend dann einen Export nach Vagrant machen. Genau, also das ist jetzt meine Box dann gleich. Und die Box kann ich einfach lokal dann importieren. Und dann kann ich eben wieder ein Vagrant Init machen mit dem neuen Boxnamen und habe anschließend dann eben die Möglichkeit, aus diesem Image wieder neue virtuelle Instanzen zu erstellen. Genau, also ja, gibt's noch Fragen? Also ich habe, glaube ich, ja, das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich. Also man kann noch diverse Sachen mehr machen, aber nicht wirklich viel mehr. Also man hatte eben viele Features, die einfach fehlen, kommen eben als Plugins. Das heißt, das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass man die Plugins einfach mal durchgeht, weil was man zum Beispiel nicht hat, ist jetzt ein integrierter Snapshot-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen mache, dann kann ich kein Rollback von diesen Änderungen mehr machen, wenn die Instanz schon läuft. Und da gibt es einfach sehr viele Sachen, die hier, also Sandbox heißt das, glaube ich, Sahara, Also Sahara ist zum Beispiel ein Plugin, was dann eben Snapshot-Support nach Vagrant reinbringt. Und da sind eben ganz viele Sachen, die einfach per Plugin zur Verfügung gestellt werden und eben nicht innerhalb von Vagrant mitgeliefert werden. Also da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf machen. Also Host Manager ist zum Beispiel noch sehr gut. Damit kann man dann die etc-host-Datei verwalten, weil das Vagrant von sich aus keinen integrierten DNS-Server hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meiner Achso, die haben wir angehalten zum Exportieren. Aber der würde jetzt hier momentan den First halt, also in der gleichen Umgebung, nicht kennen. Und wenn man dieses Host-Manager-Plugin hat, dann werden entsprechend in der etc-host-Datei dann auch Einträge auf die anderen Instanzen innerhalb von dieser Multi-Machine-Environment mit drin. Was ich jetzt hier machen kann, ist einfach box-add jetzt fügt er eben diese lokal erstellte Datei als Box innerhalb von Vagrant zur Verfügung. Genau. Und man hat jetzt eben dann die Möglichkeit, dass man diese gerade paketierte Box auch wieder einfach in diesem normalen Vagrant-Workflow dann auch benutzt. Das, ja. Also gibt es noch Fragen? Also ich, ja.
Die hauptsächliche Frage, die ich jetzt gerade hatte, ist, ich habe jetzt hier viel von Docker gehört und habe jetzt eigentlich den Unterschied so verstanden, Docker ist im Prinzip, jetzt mal ganz plakativ gesagt, das gleiche bloß ohne Hypervisor. Dass ich halt ein abgetrenntes System habe, mir dort halt meine Software vorinstallieren kann und das halt eine abgeschottete Umgebung habe.
Also Docker ist primär dafür da, nachher einfach du stellst halt komplette Entwicklungsgebung auf einem virtuellen System oder mehreren zur Verfügung. Bei Docker ist es ja nicht der Fall. Ja. Und also gerade wenn du jetzt halt unterwegs bist, hast einen Laptop einfach nur dabei, dann hast du halt dann VirtualBox drauf und kannst dann eben mit Vagrant eben sehr schnell eine Entwicklungsumgebung hochziehen und kannst die dann auch leicht transformieren und weiterreichen, weil du einfach weißt, was innerhalb von dem Ding läuft. Du kannst mit Vagrant auch Docker ansteuern, also das geht auch.
Ja, das war das, wo ich jetzt noch nicht drauf hinaus wollte, weil du das dann gerade mal so kurz angerissen hattest, gibt es da noch was mit Docker? Da war ich dann schon kurz ein bisschen verwirrt, vielleicht kannst du da nochmal den Unterschied ein bisschen.
Ich habe Vagrant mit Docker noch nie benutzt. Ich weiß, dass es Docker-Integration hat, habe das aber noch nie benutzt mit Vagrant jetzt direkt. Also ich benutze es eigentlich immer nur mit virtuellem System hinten dran, wo ich dann irgendwelche Provisionierung mache. Also wir haben bei Kunden zum Beispiel eine Vagrant-Umgebung, der hat eben seine komplette Produktion mit OpenStack innerhalb von Vagrant nachgebildet, mit Puppet hinten dran. Und so hat er eben die Möglichkeit, einfach jederzeit seine Puppet-Manifeste durch die QA durchzuschießen über Vagrant. Und ist da eben nicht irgendwo drauf angewiesen dann. Ja?
Dieser Weg ist ohne Plugins, ohne diese Snapshot-Plugins, jetzt keine Lead-Struktur gehen würde. Wenn man jetzt einen exakten Zustand haben möchte, wäre der normale Weg, das Ding zu destroyen und komplett neu aufzugeben.
Ja, also es ist so gedacht, dass man halt in den Provisioner-Dateien definiert, wie das Entwicklungssystem aussehen soll. Und aber nicht so, dass du halt was machst und dann speicherst du den Zustand und oder der stellt irgendwas automatisch daraus, sondern das musst du schon selbst machen. Ja. Das kommt. Ne, das kommt auf den Kunden an, sage ich mal. Also wenn der Kunde ein Entwickler ist und du halt irgendwas dem Kunden, der selbst entwickeln soll, dann kannst du dem natürlich das Vagrant-File mit dem Repository schicken. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen UX-Designer hast, dann würdest du dem vielleicht nur wirklich dieses Port-Sharing machen oder halt wirklich sagen, hier hast du deine Box, starte die mal auf VMware, du musst dann nur noch auf Port 80 drauf. Also das ist, denke ich mal, je nachdem, was man auf der anderen Seite sitzen hat, sollte man dann entsprechend dann entscheiden, was man benutzt. Aber vom Prinzip her würde es reichen, wenn man einfach nur das Vagrant-File mit den zugehörigen Dateien, wenn man irgendwas provisioniert, mitgibt und dann eben ein Vagrant-Up ausgeführt wird. Ja. Ja?
Kann man ein lokales Repository haben, damit man
bereits natürlich, also man kann, die Boxen liegen einfach als Blobs auf dem HTTP-Server. Und das Atlas ist eigentlich nur so eine zentrale Suchmaschine dafür. Man kann die sich natürlich auch lokal selbst, also es gibt noch diverse Projekte, Bento zum Beispiel von Chef, wo eben schon sehr viele Vagrant oder Packer-Dateien in dem Fall zur Verfügung stellen, die man einfach bauen kann und wo man auch reingucken kann. Das heißt, auf den Sachen, die auf Atlas liegen, kannst du ja nicht reinschauen, aber hier zum Beispiel ist eben, also macOS, Windows, was weiß ich, und das kannst du dir auch runterladen, in Packer dann bauen und dann entsprechend den Export von Packer nach Vagrant machen, also das ist direkt als Exportmodul drinne und kannst das dann lokal auf dem HTTP-Server zum Beispiel zur Verfügung stellen und dann machst du einfach Vagrant Box Add auf diese URL und dann lädt er sich das von da runter. Also, ja, warte, wir gucken einfach mal rein. Also Packer ist im Endeffekt dafür da, du hast eine ISO-Datei und willst ein Machine-Image daraus bauen. Und dafür müssen ja irgendwie die ganzen Installationsschritte durchgeführt werden. Und dafür ist das Packer da. Das heißt, man kann Packer einfach sagen, ich möchte ein neues VM-System, boote mir bitte dieses ISO, dann kannst du wirklich Keystrokes mitschicken, damit man eben durch die anfänglichen Grubsachen durchkommt. Und anschließend wird dann normalerweise ein Webserver gestartet. Genauso hier, das ist das Boot-Kommando. Das heißt, er sagt einfach, ich möchte einen Tab machen, dann Linux Kickstart von dem und dem HTTP-Server. Und der würde eben von Packer auch bereitgestellt werden. Und da liegt dann meine Kickstart-File für Fedora mit drauf. Und anschließend installiert er dann per Kickstart das System. Und dann hast du die Möglichkeit hier unten, genau, hier nochmal diverse Skripte nachher, wenn das System fertig installiert ist, auszuführen. Also der würde dann halt nochmal irgendwie SSHD starten oder Vagrant den Key mit rausschmeißen, dass der immer drauf kommt. Und dann fährt er das runter und dann macht er einen Export einfach. Das ist im Endeffekt. Also im Endeffekt einfach nur, genau. Also Maschinen- und Container-Images zum Erstellen, wenn man eben noch keine, also man kann halt mit Vagrant keine ISO-File ausführen und irgendwie damit was machen. Weitere Fragen? Ja, natürlich. Also das musst du aber halt selber machen. Also nee, also was man hier machen kann, ist, du kannst halt zum Beispiel Vagrant-File und dann machst du, wie heißt denn das, Server-Spec. Also das müsstest du dir dann im Endeffekt in dein Vagrant-File noch mit rein integrieren. Du kannst dir das ganze System provision und anschließend kannst du als letzten Provisioner-Step einfach so ein Server-Spec zum Beispiel drüber laufen lassen. Und damit kannst du sicherstellen, dass das, was deine Provisioner davor gemacht haben, auch wirklich dem ist, was du halt erwartet hast. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich es jetzt in einem Vagrant-File machen würde. Sonst noch Fragen? Gut. Dann. Dankeschön.